die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.
Für mich kam das ziemlich überraschend. Am Wochenende hat Markus Söder von der CSU verlautet, dass er sich ein Verbot von Neuzulassungen für Diesel und Benziner gut vorstellen kann und hat auch gleich ein Jahr genannt, 2035. Auch der Chef vom Umweltbundesamt hat das Jahr 2035 genannt. Jürgen Kuri von Heise Online jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Jürgen.
Guten Morgen, grüß dich.
Mal kurz zur Einordnung. Das Umweltbundesamt und Markus Söder von der CSU sehen ein Verbot von Verbrennern kommen in 15 Jahren. Wie realistisch ist das? Ist das jetzt grüner Populismus von Söder oder kommt es wirklich dazu?
Naja, es führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Es ist die Frage, ob das tatsächlich noch 15 Jahre dauert, bis wir hier ohne tatsächlich die Verbrennerautos auf den Müllplatz geschafft haben. Wenn wir was gegen den Klimawandel unternehmen wollen, ihn einschränken wollen, von Zurückdrehen redet ja schon keiner mehr, dann kommen wir nicht dran vorbei, die Verbrenner abzuschaffen, die natürlich ein wichtiger Teil davon sind. Ich meine, es reicht nicht aus, es ist nicht allein ausreichend, jetzt Verbrennerautos abzuschaffen, aber es ist ein wichtiger Bestandteil tatsächlich. Und wenn man sich so anguckt, wie schnell manche Entwicklungen in den letzten Jahren gegangen sind, dann ist die Frage, ob es tatsächlich noch 15 Jahre dauert, bis die tatsächlich weg sind.
Wer schon vielleicht ein bisschen schneller als Deutschland schon darauf reagiert hat, ist zum Beispiel Kalifornien. Die haben das so beschlossen, ab 2035 soll es da keine Verbrenner mehr zugelassen werden. In China gibt es jetzt, glaube ich, kein Verbotsdatum, aber da sollen schon in 5 Jahren 1/4 aller verkauften Autos elektronisch fahren. Wahrscheinlich sind die noch schneller als 2035. Das wäre natürlich eine wirklich ziemlich große Herausforderung für die deutschen Autofirmen, oder? Also China, USA, Deutschland, das sind ja so die wichtigen Absatzmärkte und da stehen die deutschen Autobauer jetzt ja gar nicht so gut da, oder?
Naja, also im Moment sieht es so aus, als stünden sie nicht so gut da. Es ist jetzt aber nicht so, dass sie natürlich nicht in Ressourcen haben, die mit denen sie da relativ schnell aufholen können. Man sieht es ein bisschen bei VW. Und VW war immer so mit am weitesten hinten dran. Versuchen jetzt aber mit dem ID.3 und mit dem ID.4 schnell aufzuholen und dies kommen anscheinend gar nicht schlecht an, wenn man so den ersten Testern zuhört, wie die Autos aussehen, wie die funktionieren oder so, dann scheinen die ganz gut zu funktionieren. Man sieht auch, dass es da natürlich Probleme gibt. Da hat VW dann eher Softwareprobleme, als dass sie Hardwareprobleme hätten. Das ist aber auch relativ typisch. Mit der Hardware kommen die Autohersteller relativ gut zurecht. Wenn es dann in die Software geht, dann haben sie einfach schlicht weniger Erfahrung. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt wirklich komplett ins Hintertreffen geraten. Die Frage ist natürlich, wie können sie sich dann gegen andere Konkurrenten durchsetzen, die da ein bisschen schneller schon dabei waren. Auf der anderen Seite sind das, wo man bisher Erfolge bei Elektroautos sieht, ja eher die Oberklasse, während VW jetzt tatsächlich versucht, auch ein Elektroauto zu bringen, das auch für einen normalen Menschen eher interessant ist.
Also die gesamte deutsche Automobilindustrie wird nicht im Jahr 2035 im Auflösen begriffen sein, kann man jetzt mal so stehen lassen. Jetzt kann man aber auch mal aus so einer größeren Perspektive auf das Thema gucken. Autos, hast du ja schon gesagt, emittieren beim Fahren halt eben kein CO2, aber jetzt zum Beispiel die Batterieherstellung ist dafür ein relativ großes Umweltproblem. Außerdem steht man ja auch mit dem E-Auto im Stau. Deshalb ist das E-Auto eigentlich wirklich so revolutionär, wie sich das manchmal anhört?
Also ich glaube nicht. Es ist ja im Prinzip wurscht, ob man jetzt mit dem Elektroauto in einer verstopften Stadt unterwegs ist oder mit einem Verbrennerauto. Die Luft wird dann vielleicht zwar etwas besser, aber die Lebensqualität in den Städten verbessert sich dadurch natürlich nicht automatisch, wenn jetzt die ganze Zeit nur Elektroautos rumfahren. Ich meine, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann ist mehr als die Hälfte des Platzes oder fast 3/4 des Platzes, der hier ist, von parkenden Autos belegt. Ob das jetzt ein Verbrennerauto ist oder ein Elektroauto, ist mir erstmal wurscht. Das bedeutet erstmal, dass das Auto mir Platz wegnimmt als Bewohner dieser Stadt. Das heißt, man muss sich natürlich schon überlegen, ob Elektroautos der Weisheit letzter Schluss sind ob nicht vielmehr das in eine falsche Richtung führt, wenn man nur diese Diskussion macht und sich nicht überlegen muss, dass ganz andere Verkehrskonzepte, ganz andere Konzepte von dem her müssen, wie Städte in Zukunft aussehen. Und das ist natürlich in 15 Jahren nicht unbedingt schnell zu erledigen. Aber wenn man heute nicht anfängt, dann sitzt man in 15 Jahren hier und wundert sich, dass sich eigentlich nicht viel geändert hat für die Bewohner der Städte, außer dass die Luft vielleicht ein bisschen besser geworden ist.
Wenn ich so an Verkehrswende denke, dann denke ich an Autos, die miteinander kommunizieren, wo eigentlich niemand mehr ein Auto hat, sondern wenn ich einfach denke, jetzt bräuchte ich eins, steht quasi schon eins vor meiner Haustür. Und das alles ist auch, glaube ich, immer oft in Zusammenhang gedacht mit diesem großen Begriff der Smart City, oder?
Ja, da fällt immer als nächstes gleich das Wort Smart City. Nur so weit muss man ja gar nicht erstmal gehen. Bevor man an eine Smart City geht, beziehungsweise im Rahmen von dem, was an Konzepten für Smart Cities vorgeschlagen wird, vergisst man immer schnell, dass man natürlich im Prinzip die Stadt umorganisieren muss erstmal. Das heißt, man muss Räume schaffen. Das heißt, die Autos müssen einfach schlicht weg. Und man muss diese Räume dann anders gestalten. Es reicht ja nicht einfach hier, dass die Parkplätze dann einfach leer sind, sondern man muss die andere Nutzung zuführen. Man muss die Straßen anders aufteilen für Fußgänger, Radfahrer. Man muss Erholungsräume schaffen in den Städten. Das heißt, bevor ich anfange irgendwo mit kommunizierenden Autos, intelligenten Lichtmasten, die mit Fahrrädern und Autos kommunizieren oder sowas zu arbeiten, muss ich ja erstmal überhaupt die Räume neu organisieren. Das ist erstmal der erste Schritt. Das machen ja viele Städte auch, wenn man sich das anschaut, wie in Wien oder in Kopenhagen plötzlich Städte anders aussehen, wenn die Autos nicht mehr da sind. Und dann gibt es ein ganz neues Lebensgefühl in der Stadt. Und wenn man das dann hat, dann kann man natürlich auch das zusammenbringen mit Smart City Anwendungen, wobei die natürlich auch dann immer mit Vorsicht zu genießen sind. Da ist immer die Frage, welches Ziel hat dann so ein Smart City Techniken? Sind die nur dazu da, Daten zu sammeln? Oder sollen die wirklich dazu dienen, dass die Lebensqualität in den Städten zu verbessern?
Und bei dem Begriff Lebensqualität verbessern, immer wenn ich Modelle mir angeschaut habe, im Internet gibt es ja so 3D-Modelle von Smart Cities, die stammen ja meistens so aus PR-Prospekten von AnbieterInnen von Technologie, dann sahen die für mich immer überhaupt nicht nach Lebensqualität aus, weil da war alles weiß, da war alles sauber und es wird auch häufig damit geworben, dass sie ja besonders sicher sein soll, eben dadurch, dass man ja auch so viele Daten hat und so ein transparenter Bürger vielleicht wird. Und deshalb habe ich mich besonders gefreut, als ich jetzt auf Heise Online gelesen habe, dass sich gerade mit Mitteln der Smart Cities so eine Smart City Gegenkultur etabliert von Hack-Aktivisten. Kannst du da ein, zwei Sätze zu sagen?
Ja, klar. Ich meine, das ist, wenn so Daten anfallen, dann kann man das natürlich auf verschiedene Arten. Also dann kann man die benutzen, um über Google, die ja auch solche Smart City Projekte planen, Daten zu sammeln und weiter die eigenen Profite zu steigern. Man kann aber auch natürlich sie dazu benutzen, um den Bürgern Hilfsmittel an die Hand zu geben. Das geht jetzt erstmal zum Beispiel so weit, dass es eine App gibt, die vor Kontrolleurenwand in den Bussen und Bahnen, weil die User immer sagen oder so, hier, da ist gerade einer unterwegs, dann können das andere lesen. Das heißt, über so eine App-Infrastruktur sind dann auch solche Sachen wie dann kostenloser, dann in dem Fall natürlich illegaler kostenloser ÖPNV möglich. Aber man kann sich natürlich solche Daten auch anders dann vorstellen. Diese Beispiele oder dass irgendwie so gezeigt wird oder so, wo Sicherheitslücken in Smart Cities stehen oder ähnliche Sachen. Da gibt es diverse Aktionen und Aktivitäten inzwischen, aber die geben natürlich auch ein Beispiel dafür, wie dann die Daten anders genutzt werden können. Das heißt, wenn solche Daten anfallen, dann kann ich die ja auch dazu nutzen, um zum Beispiel ein völlig integrierte Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel zu ermöglichen. Das heißt, ich gehe einfach morgens los und meine App sagt mir, wo steige ich jetzt am besten in den Bus ein, wo steige ich am besten aus, weil da gerade ein Fahrrad zum Weiterfahren da ist und sowas. Das heißt, ich muss mich nicht mehr selber drum kümmern, dass ich sage, ich möchte von A nach B und muss mir jetzt selber raussuchen, wie ist das am besten möglich, sondern das sagt mir die Stadt, weil sie weiß, wann welche Verkehrsmittel verfügbar sind. Und da geht es dann gar nicht um die Daten der Bürger, sondern tatsächlich um die Daten der Infrastruktur. Und das macht das Leben der Bürger leichter, ohne dass jetzt damit kommerzielle Interessen verbunden werden.
Das eine schöne Aussicht auf schönen 3D-Modellen. Vielleicht kommt man dazu, da jetzt auch bald mal nochmal einen Baum hinzupflanzen oder nicht alles weiß zu machen. Das würde mir persönlich extrem gut in der Smart City gefallen. Jürgen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.